präsentiert vom Teppichdoktor. Verkauf, Reinigung und Restaurierung von Orientteppich. Teppichdoktor.ch.
Das ist der dritte Teil von unserer Serie «Best of Doppelpunkt erste Hälfte 26» mit Ausschnitt aus den spannendsten Sendungen mit folgenden Gästen. David Scher, der bekannteste Werber von der Schweiz, der renovierte Journalist Jean-Martin Büttner und der Suchtcoach Michel Sutter. Mein erster Gast in dieser Sendung ist der bekannteste Werber und auch Spin-Doktor, nämlich der David Scher. Er hat eine ganz spezielle Verbindung zum Song «Campari Soda» von Taxi.
Ja, das ist noch glaub, eine von meiner letzten Kampagnen gewesen, bei Jungformat damals. Wir haben dort für Swiss geschafft und haben die Idee gehabt, dass man Campari Soda, wo auch irgendwo ein bisschen Hymne ist ans Fernweh, dass man den Song eigentlich für einen Fernsehspot damals noch haben wollen. Und gerade hier nebenan gibt es ein paar, also beim Studio, wo wir jetzt sind, wo ich den Dominique Grandjean, der das Jahr leider verstorben ist, getroffen habe und ihn überzeugt habe vom Konzept, dass man den Song gibt. Und dann ist
Den Song hat es gar noch nicht gegeben?
Doch, den hat es gegeben, aber 30 Jahre später ist er zu einem Hitparade-Hit geworden, dank der Kampagne. Und ich habe dort einfach wirklich im Kopf gehabt, dass wir aus diesem Song wie nochmal etwas machen, wo sich die Kampagne von der Swiss noch mal mehr multipliziert, dank der Präsenz in der Hitparade.
Und es ist eigentlich so original und ich finde es besser, als was nachher gemacht wurde. Ist du auch?
Ja, das ist wirklich ein alter Song. Ist, glaube in den 70er Jahren entstanden. Also ich finde es ein unglaublich gutes Lied, das sehr reduziert. Es ist nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Und transportiert eine schöne Atmosphäre.
Also, reden wir über den Spin-Doktor nochmal, um ein bisschen mehr zu erfahren. Das ist ein Begriff, der sich bei uns noch nicht richtig eingebürgert hat, kommt aus Amerika, vor allem dort in der Kommunikation im politischen Bereich. Also, es geht, glaube ich, darum, die Realität zu inszenieren, oder?
Ja, das kann man so sagen.
Nicht mehr erklären, sondern man inszeniert etwas. Es ist eine Art Machttechnik.
Nein, ich glaube, es ist eine Technik vom das eigene Argument auf die bestmögliche Art und Weise darzustellen.
Nein, einfach auf eine andere Art. Aufmerksamkeit und Kontroverse, das ist das Thema, das muss man erreichen, oder?
Ja, das muss man erreichen.
Und das hast du dann irgendwie versucht zu perfektionieren. Reden wir doch über den Fall, den wir vor kurzem hatten, SEG 200 Franken Initiative. Das war ein grosses Mandat, oder? Die haben unglaublich viel Geld gehabt, viel mehr als Gegner. Das war eigentlich überraschend, oder?
Ja, also es war nicht ein Mandat im klassischen Fall. Ich habe mit meinem Team in der Agentur und noch weiteren Verein gegründet, mit dem Ziel, dass wir eine Kampagnenorganisation können auf die Beine stellen können.
Also es ist eine Kombination, da bist du also...
Ja, also
es waren zwei Funktionen da, oder?
Ja, es ist nicht so ungewöhnlich, dass man sich organisiert, zusammentut mit Leuten, so eine Art Allianz hat und wir mussten Mittel beschaffen, um die Kampagne zu finanzieren.
Und haben unglaublich viel beschafft, viel mehr als die anderen. 1,3 Millionen davon ein Teil von der SEG selber, von der Trägerorganisation bist du
keine
da dahinter.
Gebührengelder, das ist noch wichtig.
Ja, aber gleich, trotzdem, es ist natürlich aus dieser Küche gekommen. Also wir haben am Anfang des Jahres mal über das diskutiert, wo die Kampagne gerade so losgegangen ist, mit so Schreckensszenarien, kein Laubenhorn gäbe es mehr. Keine Tagesschau, was natürlich völlig irre war. Das wäre das Letzte gewesen, was wir abgeschafft haben. Wir haben dann miteinander telefoniert. Dann ist das plötzlich nicht mehr gekommen. Ist das wegen dem Telefonat gewesen?
Nein, wir haben eine Bandbreite von Argumenten gehabt. Und was du mit einer Nein-Kampagne machen musst, ist, du musst wirklich auf das Risiko von der Vorlage hinweisen. Das ist der kommunikative Schritt, den du machen musst. Und die Generaldirektorin hat ja auch angekündigt, bei einer Annahme von der Initiative gibt es keine Tabus mehr. Und das bedeutet für uns auch in dieser Logik, also auch das Laubenhorn ist einfach nicht selbstverständlich.
Nein, aber das ist völlig unsinnig. Wenn es nur noch ein Ende gäbe am letzten Tag, wäre das die Tagesschau gewesen, oder? Ist ja logisch. Also wenn man das jetzt, wenn man denkt, oh, der Bildschirm, es gibt keinen Bildschirm mehr, wo die Tagesschau drauf ist und so. Eben, also das sind die Tabu-Schreckensszenarien, die man dann nicht einmal richtig auch können benennen.
Ja, aber wenn du in einem Unternehmen die Hälfte der Mittel entziehst, dann ändert es sich zwangsläufig.
Ja, und, logisch.
Aber dann, und auf das Risiko hinweisen, das hat die Kampagne müssen leisten. Und das Risiko war zweifellos da gewesen.
Aber eben, offenbar hat es dann funktioniert. Also Angst ist eine gute Methode für einen Spin-Doktor. Angst schüren.
Ich glaube nicht, dass wir Angst geschürt haben, sondern die Vorlage, auch wenn sie nicht so ausgesehen hat, jetzt im Gegensatz zur neuen Beilage, hat sie viel weniger radikal ausgesehen, aber im Kern ist es genau so gewesen. Und der Punkt, zu kommunizieren, das ist die Aufgabe der Kommunikation. Nein. Aber der Hauptjob war auch, die ganze Allianz zu organisieren, also Sport, Kultur, auch zivilgesellschaftliche Kreise, wo wir wirklich haben müssen mobilisieren.
Haben wir gemacht, haben wir Erfolg gehabt, aber es ist natürlich völlig falsch, wenn man sagt, es ist gleich wie bei No Bilag. No Bilag, keine öffentlichen Mittel, da wären es immerhin noch 700 Millionen gewesen. Ist auch noch etwas, oder?
Ja, natürlich, aber man muss nicht so tun, wie wenn man der SRG 50% der Mittel entzieht, dass es dann einfach so weitergeht.
Klar, und ihr habt es eben müssen so dramatisieren. Bist dann, es hat dann gekehrt eigentlich in der Öffentlichkeit. Wie viel davon, glaubst du, ist deine Kampagne verantwortlich gewesen und wie viel einfach eine Grundsituation, die man hat, dass man sagt, man will die SRG behalten?
Ja, das ist in der Retrospektive immer schwierig
haben zu beurteilen. Haben Sie das analysiert?
Ja, wir werden jetzt sehen, was die Vox-Analysen sagen, welche Argumente haben wirklich gezogen. Ist noch nicht da. Oder ich habe sie noch nicht gesehen. Und das wird sich zeigen. Aber am Schluss zu rekonstruieren, was ist wirklich entscheidend gewesen? Es ist das Zusammenspiel vor allem. Also das ist immer
so. Ist ja klar. Also damit wollte man da jetzt keine klare Aussage machen. Also, du hast auch noch mitgeholfen, dass jemand Bundesrat wird, Martin Pfister.
Mhm.
Wie viele Mal hast du das schon gemacht?
Das ist das erste Mal.
Das erste Mal? Mhm. Neues Tätigkeitsfeld, weil dein ehemaliger Chef oder der, der gestorben ist, bevor du dort eintreten bist, bei vorne, hat er gesagt, für 100'000 Franken mache ich aus einem Herdöpfelsack einen Bundesrat. Hat dich das motiviert, wenn es jetzt vielleicht ein bisschen anders aussieht, das zu machen dann?
Ja, nein, ich bin immer ein politischer Mensch gewesen. Politik hat mich immer interessiert. Und was ich wirklich an politischer Kommunikation oder an politischer Kampagne gerne habe, du hast einen Tag X mit einem Resultat, hast gewonnen oder verloren. Das ist manchmal das Bittere.
Gut, also, aber was haben Sie da gemacht? Also, es ist ja dort sehr seltsam gewesen. Die Partei, die hat keine Kandidaten gehabt, eigentlich nur einen. Und dann kurz vor Schluss ist dann ein anderer plötzlich gekommen, irgendein unbekannter Zucker. Ich glaube, der Politgeograf Michael Herrmann hat einen motiviert zu kandidieren und der ist es dann geworden. Und ihr habt das Mandat übernommen. Wer hat euch das Mandat gegeben?
Also Direktor Martin Pfister. Ich hatte schon Kontakt gehabt, mit ihm, als er noch Gesundheitsdirektor war, ein paar Jahre vorher.
Aber ist überraschend, dass da ein Bundesratskandidat zu dir gekommen ist, oder?
Ja, ich weiss nicht, ob das überraschend ist. Das hat sich einfach so ergeben und das war spannend gewesen, weil das ist ja auch ein bisschen Besonderheit.
Was haben Sie denn gemacht? Also ich habe gelesen, Sie haben geschrieben, oder du hast mal gesagt, wir begleiten ihn zum Medientermin. Das ist ja lächerlich, oder?
Ja, aber das ist eben Besonderheit, dass der Wahlkörper, das ist ja die Bundesversammlung, also nicht die Öffentlichkeit bei einem Bundesrat. Trotzdem sind Bundesratskandidaturen natürlich mittlerweile, vielleicht ist es auch immer so gewesen, ich weiss es nicht, sehr mediatisiert und das muss man kommunikativ begleiten.
Was haben Sie denn gemacht?
Es ist natürlich so darum gegangen, auch der Unterschied zu seinem Konkurrenten.
Aber wie haben Sie das gemacht? Was haben Sie gemacht?
Wir haben ihn eben zum Medientermin begleitet.
Nein! Der Spin-Doktor muss das noch ein bisschen mehr machen, als dort irgendwie den Mantel abnehmen.
Ja, wir haben natürlich definiert, was ist Geschichte, wie muss er dargestellt sein. Es hat geheissen, der Markus Ritter ist der mit viel Erfahrung.
Das war Gegenkandidat gewesen.
Genau. Und bei Martin Pfister haben wir einfach gesagt, es ist immerhin ein Exekutivpolitiker. Also hat wirklich die Erfahrung, vielleicht nicht Bundeserfahrung, aber hat Exekutiverfahrung.
Aber ihr seid dann also zu den Medien gegangen und schauen, dass die das aufnehmen. Also, hat das funktioniert?
Nein. Bei einer Bundesratskandidatur ist eigentlich nicht der Weg, dass du zu den Medien gehst, sondern du tust die Agenda organisieren und nimmst Anfragen entgegen.
Aber du schaust, dass er die richtigen Auftritte hat und so.
Genau. Musst.
Und hat er das fleissig und gut gemacht, genau so, wie du es willst?
Also ich habe gefunden, ja, das ist gut gelaufen. Wir haben nicht gewusst, ob das wird funktionieren, aber wir haben dort gesagt, im schlimmsten Fall haben wir eine gute Zeit gehabt.
Also, das hat funktioniert, der SRG hat auch funktioniert. Was nicht funktioniert hat, ist der Stadtpräsident Avdili in Zürich. Aber das hat einen Vorlauf gehabt. Das hat irgendwie eine Blaupause gehabt. 2023, Name Islam Ilahi, erzähl mal.
Ja, der Islam Ali-Ai, das ist wie genau, wo ich noch bei Fahner war, so das letzte politische Mandat gewesen, wo jetzt vor allem mein Team, das jetzt heute in meinem Studio arbeitet, die Kampagne begleitet hat. Ich habe dort noch so konzeptionell mitgeholfen, also der Islam Ali Eider, der erste Parlamentarier mit einer Sprechbehinderung. Das war unglaublich schwierig, die Nationalratskandidatur zu begleiten. Aber es ist sehr gut gelungen. Es war eine tolle Kampagne.
Tolle Kampagne. Also du hast etwas Schwieriges übernommen. Also A ist ein Secondo, B, er ist schwer behindert, Zerebralparese und hat noch Sprachbehinderung. Und dann hast du das Gefühl gehabt, aus dieser Schwäche heraus, also wo nach außen als Schwäche alle, macht der David Scherer eine Stärke.
Genau, das war der Ansatz gewesen, weil du musst ja immer mit Ressourcen arbeiten, die dort zur Verfügung stehen. Das ist logisch. Und dort dann auch die Differenzierung finden. Und das ist sehr gut gelungen. Also er ist auch ein unglaublich begabter, intelligenter Politiker.
Aber gleich, du hast dort dann irgendwie, was soll ich sagen, das Klima von der Diversity-Diskussion können aufnehmen und sagen, wenn ihr schon eben ein bisschen woke sind und ein bisschen diverse sind, dann müsst ihr so etwas nehmen, sonst sind ihr irgendwie verkappte Rassisten, oder?
Also die Inklusion ist natürlich sein Thema. Dort kennt er sich natürlich aus, weil er unter Vorbedingungen, die extrem schwierig sind, natürlich jetzt die politische Karriere gemacht hat, aber hat nicht einen guten Listenplatz bei der SPK.
Elfter Platz, also ja. Die SP hat ihn eigentlich abgestraft. Ja. Und nochmal das Zeichen, hey, hallo, das ist also gegen Inklusion und so. Und David Scherer hat gesagt, darum muss er doppelt gewählt werden, oder?
Es ist, ich habe die Ausgangslage noch gern, wo du musst wirklich etwas in Bewegung setzen, damit es gelingt. Also aus der Herausfordererposition, das finde ich eigentlich oft der Idealfall, aber es ist natürlich auch unglaublich anstrengend für so einen Politiker, dort auch zu reisen.
Ja, hast du dann irgendwie gemerkt, ob er sich wohlfühlt da jetzt in Bern mit all den Behinderungen, die er hat?
Gut, ich muss sagen, in der heissen Phase des Wahlkampfs bin ich schon nicht mehr in der Agentur gewesen. Da bin ich schon ausgestiegen. Das haben meine Kolleginnen und Kollegen begleitet gehabt. Aber ja, das ist natürlich die Ambition gewesen, dass er gewählt wird. Das ist sein fester Wille.
Eben, aber ist das gut rausgekommen für ihn? Hast du das Gefühl?
Das ist gut rausgekommen, ja.
Also, sie haben sogar für uns es gut rausgekommen. Sie haben, glaube ich, internationale Preise bekommen. Weil das hat einem Zeitgeist entsprochen. Meinst du, das würde heute auch noch so funktionieren?
Ja, also, es ist eine unglaublich gute Geschichte vom Islam Ali Eider. Hat viele Leute berührt und bewegt. Und das ist wirklich gelungen, die Geschichte zu transportieren.
Also, es war ein Erfolg und das hat unter anderem der Perparim Avdili bestärkt, dass er das auch soll versuchen. Er hat gesagt, der Islam hat aufgezeigt, dass das vermeintlich Unmögliche eben doch möglich ist. So ist er zu dir gekommen, oder?
Ja. Wir haben uns kennengelernt letzten Herbst. Ich habe den Perparim Avdili schon länger beobachtet als Politiker. Er hat immer einen interessanten Typ gefunden. Und sind ins Gespräch gekommen und haben das besprochen, die Kandidatur für das Stadtpräsidium. Wir haben dort gesehen, das wird wirklich ein schwieriger Lauf. Also,
wieso schwierig?
Stapi hätte müssen außerhalb vom eigenen Lager etwa 20 bis 25'000 Stimmen machen. Und das ist so ein bisschen an der Grenze von dem, wo man kann erreichen kann.
Ja.
Und wir haben gesagt, es muss uns gelingen, und das ist dann nicht gelungen, eigentlich zu kommunizieren, es ist nicht einfach automatisch, dass der nächste Stapi muss der SPA gehören. Und da sind wir ganz klar.
Aber hast du denn das Gefühl gehabt, das ist jetzt der richtige Kandidat von der FDP? Weil der Ali Eider ist ja von links gekommen, ist auch von links gewählt worden, aber da kommt ein FDPler, den du als mazedonisch-albanischer Mieter aus Altstädten präsentiert hast.
Wir haben versucht, alle Unterschiede zum Favorit, nämlich Raphael Golta, also darzulegen.
Eigentlich eben Methode Ali Eider haben wir versucht.
Ja,
oder?
Du versuchst immer Differenzierung zu finden. Aber bei einer Proporzwahl, die Aufmerksamkeit ist wie etwas anderes wie bei einer Majorzwahl. Und irgendwie, du brauchst die Aufmerksamkeit, wenn du angreifst, also der Herausforderer bist. Aber du musst gleich noch anschlussfähig sein als Stapi. Und die Balance zu halten, das ist relativ schwierig.
Also er hat ja unglaublich viel Geld gehabt. Er hat das Gefühl gehabt, viel mehr als alle anderen. Monate vorher hast du alle Plakate von Zürich voll gepflastert mit ihm. Woher hast du das Geld gehabt? Hast du das eigentlich mal angeschaut?
Nein, das habe ich nicht. Ich habe auch mit dem Fundraising nichts zu tun gehabt. Aber es hat viele Leute gegeben, die gesagt haben, doch, das ist eine gute Idee, da eine neue Note reinzubringen in den Wahlkampf. Da hat es viele Spenderinnen und Spender gegeben. Das Budget, muss ich wirklich sagen, weiß ich nicht, wie viel am Schluss drin war.
Ja, viel mehr als auf der anderen Seite, ist ja klar.
Ja, aber er war auch in einer schwierigeren Situation. Er hat wirklich etwas dafür müssen machen und wir mussten bekannt machen. Und darum
haben das haben wir geschafft, oder? Also, es ist auch als häufiger Wahlgrund genannt worden, dass er eben bekannt worden ist. Aber noch häufiger ist es genannt worden, dass es ein Grund war, ihn nicht zu wählen.
Ja, eben, und das meine ich mit dieser Balance. Oder du brauchst die Aufmerksamkeit. Aber trotzdem vielleicht hat man rückblickend, wie man den Modus ändern im neuen Jahr. Also, weißt du, wie etwas anderes machen?
Eben, du hast ja das gemacht wie vorher. Provozieren. Wohnungen. Du hast einfach den Slogan von der Linken übernommen. Aufmerksamkeit um jeden Preis. Hat nicht glaubwürdig gewirkt.
Ja, was wir dort versucht haben zu kommunizieren, ist, dass Wohnen ist ein grosses Problem in Zürich und Rot-Grün hat keine Lösungen gefunden. Und das haben wir versucht zu übermitteln. Und seine Position war ja, man muss bauen.
Also seine Position war, ich bin Mieter und darum weiss ich mehr über das. Hat auch nicht so mich beeindruckt, die Aussage?
Wir haben versucht, empathisch irgendwo in die Lebenswelt von vielen Zürcherinnen und Zürcher reinzugehen, die halt Mieterinnen und Mieter sind. Und die Geschichte zu transportieren, seine Herkunft, das
in hat einfach nicht gelungen.
Also, hat nicht gelangt.
Also wenn er SP-Kandidat gewesen wäre, wäre er Stadtpräsident, oder?
Mutmaßlich, ja. Und das ist, muss man sich auch fragen, bei aller Selbstkritik, wo wir uns wirklich stellen müssen, weißt, was hätte man anders machen können. Aber wahrscheinlich ist es auch ein bisschen eine arithmetische Frage. Also rückblickend muss man sich fragen, hat es überhaupt funktionieren können?
Eben, aber das hätte er im Vorfeld schon merken können. Weil einfach das Image von einem freisinnigen Stadtpräsidenten, der Zürich ja viele früher hatte, das war so anders gewesen, als was er angeboten hat. Und das ist in dieser Stadt, die ja vor allem Rot-Grün wählt, natürlich schon ein Hosenritt, oder?
Ja, also das war natürlich unsere Wette gewesen, weil wir gesagt haben, er muss außerhalb von seinem eigenen Lager muss er Stimmen machen. Das heisst,
aber hat sein eigenes Lager dann voll hinter?
Nein, sein eigenes Lager ist schon hinter ihm gestanden. Und interessanterweise hat er in der SVP etwa gleich viele Stimmen gemacht wie der Filippo Lüttenegger vor 4 Jahren. Das hat mich noch überrascht. Also, aber die Mitte-Links-Ausrichtung von dieser Kampagne, das hat einfach nicht funktioniert.
Aber er hat ja immer Austeil gegen die SVP und ein Freisinniger kann doch nicht gewinnen, wenn er die SVP auch noch im eigenen Lager hat.
Ja, aber er hat erstaunlich viel gemacht. Ja. Also er hat mehr Stimmen gemacht bei der SVP wie der Michael Baumann beispielsweise.
Ja. Okay, aber gut, der Filippo Lüttenegger ist natürlich eine ganz spezielle Person. Ich kann aber nicht vergleichen mit dem Avdili. Wie war das gewesen, wo dann gemerkt, dass es schief gegangen. Was ist denn deine Lehre aus dem?
Ja, also das ist unglaublich bitter, oder? Das war der 8. März, wir haben vorher über die Halbierungsinitiative geredet, dort haben wir in Bern gefeiert, dann auf dem Weg in Zürich hat mich so das schlechte Gefühl beschlichen und das war echt bitter gewesen. Also da braucht man dann auch ein paar Tage.
Genau, aber was ist jetzt deine Lehre gewesen? Weil du willst ja als Winner weggehen, oder? Klar. Vom Tisch. Du bist ja eben der Spin-Doktor, du musst es drüllen in deine Richtung und da hast du überhaupt keine Chance gehabt. Also hättest du das Mandat nicht sollen annehmen
sollen? Wenn man es auf der arithmetischen Seite anschaut, dann muss man sagen, ja, vielleicht ist es gar nicht möglich gewesen. Aber ich sehe immer noch keinen anderen Weg, wie man es hätte machen können. Ja. Vielleicht hätte man in einer zweiten Phase so einen anderen Ton müssen anschlagen, möglich. Aber das ist natürlich immer schwierig, in der Retrospektive das zu beurteilen. Aber ich muss wirklich sagen, die Hauptlehre ist, Exekutivämter sind schwieriger wie zum Beispiel der Nationalrat.
Also, so wie der David Scherr, ganz eine spannende Figur. Der Schweizer Spin-Doktor bei allen wichtigen Fragen vom Bundesrat über Covid, über das Zürcher Stadtpräsidium, hat er die Finger drin. Danke vielmals, dass du erzählt hast, dass wir etwas erfahren haben. Letzter Titel.
Das ist Monde Nouveau von Feu Chatterton.
Un vent, un grand vent nouveau souffle sur le pays. Très chaud de mots dans un bain, un bain de foule et dévot, à moitié épaillé. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les spritz. C'était à n'y comprendre rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit du serveur central. Sous nos yeux comme une publicité qui nous masque le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central.
Renommierte Journalist Jean-Martin Büttner, der ja vier Finger von seiner linken Hand verloren hat, hat Kritik von meinem neuen Buch über die Boomer-Generation geschrieben und hat dann auch geschrieben, dass ich viele Pleonasmen verwendet habe. Darum habe ich ihn in meiner Sendung nochmal darauf angesprochen.
Roger, ich habe gewusst, dass das kommt von dir. Schau, es ist so, ich habe eine andere Definition. Pleonasmen sind für mich alle Wörter, die zu viel sind und unnötig. Und können eben Adjektiv meistens sind pleonastisch, weil sie einfach noch einen draufgeben, was nicht nötig ist. Und ich finde, du hast ein Adjektivproblem. Also du brauchst einfach zu viel. Ich brauche sie auch.
Aber das sind keine Pleonasmen, wo ich dich dann darauf aufmerksam gemacht habe, dass in deinem Text auch viele Adjektive sind. Weißt du, was du dann geschrieben hast?
Stimmt.
Du hast mich überführt.
Ja, eben. So bin ich dann wieder.
Ja, aber es ist einfach unfair. Also, du hast einfach viele sagen, du kannst besser schreiben als ich, was ich also würde auch noch bestätigen, weil deine Schreibung ist außerordentlich. Also,
Lukas, das ist... Das ist jetzt sehr verkürzt, aber ich habe damals, ich habe mehrere Texte über dich geschrieben und das habe ich ja immer wieder thematisiert, dass ich gefunden habe, du gehst einen Zacken zu viel drauf in deinem Spruch und mehr Zurückhaltung über dich gut tun. Wobei ironischerweise Zurückhaltung ist das Letzte, wo mir eine Stärke ist.
Das sagt dir Freude, dass wo man als eigenen Fehler erkennt, das wirft der anderen vor.
Darum finde ich, dass
aber, Freude recht ist. Aber faktenfrei darf es nicht sein.
Nein, das finde ich auch.
Okay, also, und das hat mich ein bisschen getroffen, dann hast du gesagt, aber das meiste ist doch positiv
gewesen. Ja, das stimmt aber.
Ja, aber trotzdem hat es mich dann gestört, dass mir etwas vorgeworfen hat, das gar nicht stattgefunden hat. Und das zeigt irgendwie, dass mir uns irgendwie so ein in einem Infight seit etwa 30 Jahren 40. Befindet und jetzt 40 Jahre und jetzt machen wir die Sendung, aber wir sind eigentlich ganz gut miteinander jetzt unterwegs. Also der Text ist rausgekommen unter dem Titel «Der einarmige Bandit», was ich völlig falsch finde, weil das ist ein völlig falsches Bild. Ein einarmiger Bandit, das ist etwas so eine Slotmaschine in einem Casino und du bist sicher nicht eine Slotmaschine in einem Casino, wo die Leute ausnehmen. Also hat mich schon mal am Anfang ein bisschen irritiert.
Schau, ich wollte mit diesem Titel zeigen, dass es nicht ein humorfreier Text ist und dass es der Text auch etwas enthält, was mir tatsächlich wichtig ist, nämlich wie sich mein Verständnis vom Journalismus durch diesen Schock geändert hat. Und wie ich einfach gemerkt habe, dass ich in all diesen Jahren auch zu einem gewissen Automatismus gehe und dass der Schock von dieser Unterbrechung durch die Amputation ist gut gewesen für mich.
Aber einer, bist du ein Bandit?
Nein, ich sage, es ist auch ironisch gewesen. Ich habe einen Titel gehabt, der nicht wahnsinnig pathetisch oder humorlos wirkt. Und ein bisschen die Leute sagen, ah, okay, es ist nicht nur, der nimmt sich jetzt nicht wahnsinnig ernst. Das ist
mein Ziel. Das weiss ich nicht, ob das so ankommt bei mir. Also gut, ein ganz langer Artikel, wie viele Zeilen?
24'000.
24'000 Zeichen und ganz eine kurze Beschreibung über das, was sich in dieser Nacht abgespielt hat. Willst du es gerade vorlesen?
Ja. Es passierte nachts um zwei nicht meine beste Zeit und nüchtern war ich auch nicht. Ich glaube mich zu erinnern, dass mir beim Kochen ein Topf mit brühendem Wasser aus der rechten Hand glitt und sich das Wasser auf die linke ergoss. Dann muss ich das Bewusstsein verloren haben. Am anderen Morgen war die Hand rot angelaufen und brannte wie in Flammen. Meine Nachbarin hörte mich schreien, kam herunter und rief das Taxi zum Notfall. Im Universitätsspital sagte mir ein Chirurg im netten Ton, das sei nicht mehr viel zu machen.
Also, und der ganze restliche Teil von diesen 24'000 Zeichen ist, was nachher gekommen ist. Wir müssen dann auf das nochmal eingehen, wie du das beschrieben hast. Also, was ist denn passiert im Spital?
Ja, im Spital haben sie mir einfach gesagt, ja, wir müssen operieren, Narkose. Zwei Tage später. Und ich habe eigentlich nicht realisiert, was da passiert. Ich meine, meine Hand war verbunden, es hat ausgegeben wie eine Faust. Und der, schon ich aus der Narkose verwacht bin und einfach gesehen habe, die Hand hat ausgesehen wie ein roter Stummel, wie ein roter Fenchel mit abgeschnittenen Dingen. Mein Tumor war abgeschnitten.
Was heißt Blut, abgeschnitten?
Wie kann man so Daumen abschneiden, falsch verstehen?
Nein, aber ist nur der Daumen abgeschnitten?
Nein, alle Finger, die Finger sind alle nur noch stummel gewesen, weißt du? Ja. Nur wie ein Fenchel jetzt ausgesehen.
Abgeschnitten? Ist es dann geschnitten worden?
Es ist amputiert worden.
Ja, aber wo du ins Spital gekommen bist,
ist alles noch dran gewesen. Ich bin einfach rot angelaufen und ich habe nicht realisiert, dass sie mit Hand amputieren werden. Das haben sie nicht realisiert.
Mhm. Okay, und dann?
Und dann bin ich vor 8 und habe den Stumpf gesehen und bin einfach total geschockt gewesen. Aber ich bin dermaßen zu gewesen von den Opiaten, dass ich gar nicht, weißt du, ich habe es gesehen, aber ich habe es nicht gefühlt.
Eben, Opiate spielen offenbar eine wichtige Rolle. Man hätte dich ruhig stellen, um den Schmerz irgendwie...
Nein, wir hätten nicht ruhig stellen. Ich war praktisch im Koma. Nein, wir müssen Schmerzmittel. Weißt, Brandwunden sind besonders schmerzhaft.
Du schreibst aber Phantomschmerzen.
Ja, das ist ja ein komisches Wort. Phantomschmerz impliziert ja, dass man falsche Schmerzen hat. Aber es ist nicht so, mit echten Schmerzen zu einem Glied, das nicht existiert. Mein Hirn hat noch nicht realisiert, dass meine Hand nicht mehr da ist.
Eben, das ist das Phantom.
Richtig, ja.
Oder? Und du hast, eben, man weiss nicht, was fehlt und hat das Gefühl, es tut dort weh, aber einen Ort, wo man es gar nicht hat.
Genau.
Und das hast du dort erlebt gehabt.
Ja, und das mir hat der Arzt gesagt, wenn man das nicht behandelt, hast du das ein Leben lang. Das ist furchtbar. Also es gibt Leute, die Schmerzen haben an den Armen, die sie im Vietnamkrieg verloren haben, zum Beispiel. Oder?
Und wie muss man da dagegen angehen?
Es ist einfach eine ganz sorgfältige Behandlung, von immer wieder Schmerzbildungen mit Schmerz wieder langsam angeht, das Ertasten. Und, also, weißt du, ich war 3 Monate in diesem Spital.
Und wie bist denn du mit dem psychisch umgegangen, wo du das realisiert hast? Oder in welcher Kadenz hast denn du realisiert, was das überhaupt für dich bedeutet?
Also, ich glaube, es hat 1,5 Monate gebraucht, bis ich überhaupt etwas gefühlt habe, weil sie dann haben sie die Schmerzbildungen ausgeschlichen. Weißt denn, ja. Du bist so zu. Und dann, also ich meine, auf das Stück über der Haut, das war wirklich an einem Abend, wo ich auf dem Laptop habe ich einen Doc-Film gesehen über die Band. Und dann plötzlich habe ich gemerkt, ich kann nicht mal ein Instrument spielen, Gitarre oder Saxophon und Flöte, ich kann nicht mal ein Instrument heben. Und dann ist irgendwie, dann habe ich die ganze Nacht durchgeflint. Dann ist mir wirklich das bewusst geworden, weißt du, der Verlust. Ich habe plötzlich gemerkt, ich habe meine Hand nehmen, die bin ich nie mehr zurückbekommen. Und ich habe es nicht nur gesehen, sondern auch gespürt.
Und das hat wie lange gedauert, wo du dann, also 3 Monate im Spital und anschliessend?
Ja, 3 Wochen in der Reha. Und dann, ich habe vor zwei Jahren den Unfall gehabt. Und ich, weißt, ironischerweise würde ich sagen, erst Schreiben von diesem Artikel war für mich eine Verarbeitung gewesen. Ich muss über alles schreiben, um es zu verarbeiten. So bin ich halt.
Aber hat es da auch Hemmungen gegeben, wo du kannst, zum sagen, ich du mich auf die Art und Weise öffentlich
präsentieren? Nein, komischerweise nicht. Weil das Tolle war, meine Kollegen vom Magazin, ich habe denen ganz früh gesagt, ich würde gerne etwas darüber schreiben. Und dann haben sie sofort gesagt, mach das und so. Und ich habe, weißt, ich habe in diesen 2 Jahren immer an diesem Artikel wieder geschrieben. Und dann hat mir einfach, nein, ich habe nie das Gefühl gehabt.
Also du hast das sehr bildhaft beschrieben, was das bedeutet, wenn man nur noch Finger an einer Hand hat. Erzähl mal, im Alltag.
Ja, also ich meine, die Spitex muss kommen, um mein Bett zu wechseln. Roger, das kann ich nicht allein, oder? Und das andere lernst. Weißt du, Menschen sind unglaublich.
Aber wie kann man die Schuhe binden mit einer Hand?
Man bindet sie nicht, man kauft Gummizug.
Ja, aber eben, das hast du nicht mehr können machen.
Nein, das kann ich immer noch nicht.
Reissverschluss schliessen?
Geht sehr lang.
Ja?
Ja, oder Knöpfli, Hemmli zu Knöpfen. Das geht dann lang, du. Ja. Das wird so ein meditativer Akt.
Ja. Brot schneiden.
Brotschneiden ist auch ganz heikel. Fleisch schneiden, Brotschneiden, Hautschneiden, Kochen ist ein Albtraum.
Aber bist denn du alleine zuhause?
Nein, ja, ich lebe allein, ja.
Ah, wir haben überhaupt noch nie über dein Berufsleben geredet. Kleine Klammern. Hast denn du je in einer Beziehung gelebt?
Ich bin in einer Beziehung.
Bist du mal verheiratet gewesen?
Nein, nein, auch nicht leider.
Nicht?
Fehler, großer Fehler.
Großer Fehler?
Ja, großer Fehler.
Aber was ist gescheitert?
Es ist an der Beziehung. Es hat es einfach nie gegeben. Aber ich habe mit Frauen zusammen, bin ich zusammen gewesen, die Kinder hatten.
Aber jetzt in dieser Lebensphase, hast du das Gefühl, wäre alles viel leichter gewesen jetzt mit der Behinderung, die du da
nein,
hast?
Nein, nicht mit dem. Es wird viel leichter mit dem Alter werden. Das weißt du viel besser als ich. Ich glaube, man altert viel besser mit Kind.
Ja?
Ja, das, ich bin sicher, dass du das bestätigen kannst. Du hast ja ganz tolle Kinder. Und die halten dich wach, oder?
Absolut. Also gut, du hast das also unter erschwerten Bedingungen oder musst du das jetzt noch unter erschwerten Bedingungen erleben oder das Leben führen. Was kannst du denn heute noch nicht so richtig gut machen?
Also etwas, was immer noch schwierig ist, das, was mir am liebsten ist, nämlich das Schreiben. Also ich vertippe mich noch wahnsinnig. Ich schreibe mit 6 Fingern jetzt. Finger von der rechten Hand, da habe ich das 10-Fingersystem. Ja. Und mit der linken Hand kann ich die Finger so biegen, dass sie eine Taste bedienen kann. Aber das Problem ist, weißt, eine Hand kann sehr subtil und fein tippen. Eine Prothese hackt. Das heisst, dann schreibt es 4-mal E oder R oder W. Und dann muss ich immer wieder korrigieren. Also das Schreiben ist noch sehr schwierig im Moment.
Also, und du bist ja in der Reha gewesen, und dann bist du unter vielen Leuten, die ähnlich auch behindert waren. Wie sind dort deine Erlebnisse gewesen?
Das ist eine unglaublich tolle Erfahrung. Weißt, wenn alle einen Ecken abhaben, wird das normal.
Und einen Ecken ab? Hast du das Gefühl, du hast einen Ecken ab?
Ja, natürlich. Natürlich hast du einen Ecken
ab. Nein, du hast den Finger ab, nicht einen Ecken ab.
Ja, es ist metaphorisch falsch. Du hast recht, das ist eigentlich, muss ich nicht sagen. Du hast recht. Ja. Aber weißt, alle haben etwas. Ja. Ich habe Leute gesehen mit nach schweren Töpfenfällen, schwersten. Ich habe einen ganz fröhlichen Italiener kennengelernt. Am Tisch ist der davor geholt und hat gemerkt, der hat keine Beine mehr. Das sitzt auf seinen Hüften. Eine wunderschöne junge Frau, Mitte 20, ohne Beine. Stell dir das mal vor. Ich meine, ich bin 66, ich bin ein alter Mann, dann meinst du nicht mehr so schlimm, oder?
Ja.
Nein, es ist nicht mehr schlimm, aber ich denke, ich habe die Jungen
jetzt gesehen. Jetzt kommen die Altersbeschwerden vielleicht noch dazu.
Danke, Roger.
Nein, ich habe mich ein bisschen Mut gemacht. Ja, ist gut. Aber dann hast du irgendwie dann mal das Ziel gehabt, Prothesen überzukommen.
Das habe ich von Anfang an nicht gewusst, weil erst einmal brauchen sie und zweitens mal, weißt, es ist so wichtig, dass du den Stumpf nicht siehst. Weil das ist das Beschissenste. Das sieht so schrecklich aus. Und die Prothese jetzt fühle ich mich viel besser.
Und ist die immer da? Oder nimmst du
die ab? Ich muss sie jetzt Nacht abnehmen.
Ja.
Und dann wird es mir immer, wenn ich das schon sehe, überfallen mir wieder Depression. Das ist furchtbar.
Nächster Musiktitel, was hast du mitgebracht?
«I Will Survive» von Gloria Gaynor. Und das war so ein Mutmachstück im AIDS von den 80er Jahren. Also wirklich, dann haben ja viele Schwule haben das gesungen, oder? Und ich bin zwar nicht schwul, aber ich kann verstehen, wie sich das Gefühl ist, ich werde überleben, es geht weiter. Und darum ist es ein super Song.
Und genau, und dass man das eben auch allein kann machen. Und man sagt sogar, genau. «You're not welcome anymore», heisst da innen. Das habe ich auch in einer Lebensphase erlebt, ohne auf das jetzt wieder weiter eingehen. Der heutige Suchtcoach Michel Sutter war selber lang drogensüchtig, bis er mit 37 an einen Punkt gelangt ist, wo er gemerkt hat, so geht es nicht mehr weiter.
Ja, es war eben genau der, wo mir eigentlich der goldene Schuss verwehrt worden ist. Also, weil ich wieder verhaftet worden bin. Und da hat es einfach so einen Moment gegeben, wo ich in einer Situation mich gesehen gefühlt habe, wo ich es nicht erwartet habe. Und das hat wie so eine Rückkopplung gegeben. Das war meine Haftrichterin. Und in dem Moment habe ich dann mein ganzes Tun aus der Meta-Ebene wie auch immer gesehen und also über mich selber den Kopf geschüttelt und gefunden, eigentlich wollte ich das ja gar nicht.
Und ist das irgendein Moment gewesen oder eine Situation, wo du das Gefühl hast, ich kann das einfach nicht mehr weiter, ich muss das total ändern. Die hat ja offenbar auch gesagt, man könne im Hirn Sachen ändern, auch wenn man schon ein bisschen älter ist. Ich glaube, das hat dich beeindruckt.
Das war eine Ärztin, genau, wo ich dann die Therapie wieder, also nochmal können, Langzeittherapie machen. Und die hat mich über eine neuronale Plastizität, und, ja, also sie hat wirklich mich inspiriert, mich umzukonditionieren. Oder mhm. Ich habe dann das selber anfangen ausarbeiten. Aber sie hat wirklich den
Zufall. Und wie bist du dann vorgegangen?
Ich habe angefangen, selbst Hypnose machen, den Alpha-Zustand zu erreichen, das, den muss man so ein bisschen suggestibel ist. Also einfach, wo man empfänglicher ist für Einflüssungen, oder? Was geht richtig Unterbewusstsein? Also so ist auf jeden Fall Theorie.
Und hast du das nachgelesen?
Ja, ich habe einen ganzen Haufen gelesen. Ich habe alles probiert, was irgendwie mit der Veränderung von meiner mentalen Konstitution zu tun hat. Und ich habe mir einfach vorgestellt, ich bastle mir jetzt einfach ein suchtfreies Hirn.
Mhm. Und das hat dann funktioniert oder hat es Rückfall gegeben?
Nein, es hat keinen Rückfall gegeben. Beziehungsweise, also eben, wenn wir es aus der heutigen Perspektive haben, aber ich sage jetzt einmal, während also 2011 war und während 10 Jahren ist nichts, wo irgendwie mit dem Rückfall tituliert werden konnte. Mhm. Dann wird es schwammig. Oder? Also ich habe zum Beispiel jetzt auch wieder Medikament, das man jetzt auch könnte als Drogen bezeichnen könnte.
Was für ein Medikament?
Ich muss mein ADHS behandeln. Oder?
Ist ADHS, ist das bei dir diagnostiziert worden?
Ja, das Thema ist, bei mir hat es geheissen, wir können es nicht festlegen, ich kriege ein bisschen alles, aber ja. Nicht so, dass man den Fokus drauf legen kann.
Also Ritalin-mässig? Oder
Ritalin oder Dextroamphetamin.
Und das nimmst du
jetzt? Das ist eigentlich Speed. Also nicht mehr. Nein, nicht mehr.
Nein,
nehme ich nicht mehr. Das ist aber einfach, ich sage jetzt einmal, ich bin ja dann noch Vater geworden und habe nicht mehr mein vorhergehendes Leben können führen. Sprich, mein Hauptprojekt bin ich selber. Und meinen ganzen Alltag so regulieren, dass ich durchkomme. Und dann habe ich plötzlich dann für das wunderbare Wesen verantwortlich.
Ist das ein Wunschkind gewesen?
Nein, also Wunschkind, ich bin überfordert gewesen, wirklich.
Aber hast du wollen ein Kind haben? Also, hast du wollen Vater werden?
Nein.
Du mit deiner Geschichte?
Ich sage das jetzt nicht gerne, aber nein, es ist tatsächlich so. Ich habe das kategorisch ausgeschlossen, weil ich geahnt habe, dass ich zum stabil bleiben, zum einfach wirklich aufgrund von meiner ganzen Entwicklung, von meiner Kindheit, geht es mir nicht gut. Mir geht es grundsätzlich nicht gut. Ich muss etwas machen dafür, dass es mir gut geht. Jeden Tag. Mhm. Und wenn ich die Zeit nicht habe, beziehungsweise die Spontanität nicht habe, dann komme ich in die Bredouille.
Mhm. Und du warst also nicht nur familiär geschädigt als Bub, sondern wahrscheinlich auch genetisch, oder? Eltern, die beide schwere Alkoholiker waren. Hast denn du Angst gehabt, dass das auch weitergehen könntest?
Also meine Mutter hat zum Beispiel, also bin ich überzeugt, dass sie nichts oder noch wenig getrunken hat, wo die Zeugung stattgefunden hat. Beim Vater ist das auch noch nicht akut gewesen. Die sind wahrscheinlich auch mit dem Kind überfordert.
Und bist du jetzt auch überfordert mit dem Kind?
Ich komme ganz fest an Grenzen. Ich habe eine Partnerin, die beste Mutter, also wirklich wunderbar, und ich bin unglaublich dankbar, weil ich bin wirklich, ich sage jetzt einfach mal von meiner Konstitution her, bin ich immer wieder in der Überforderung. Aber nicht, dass ich das jetzt muss ich meiner Tochter auslassen, aber ich merke einfach, ich selber komme zurück und mir geht es nicht gut.
Und was machst du dann? Oder wie spürst du das, ich bin überfordert? In welchen Situationen?
Ja, ich
spüre das jetzt nicht in dieser Sendung.
Eben.
Ich fühle, du bist völlig präsent da,
ja.
Kannst klar reden und bist auch, wenn ich das so sagen darf, ein empathischer Mensch.
Danke.
Und ich glaube, ich muss dich fragen, hast du das Gefühl, wenn man empathisch ist, ist man eher, eben weil man so viel Mitgefühl hat und sich immer so in Extremsituationen hineingibt, dass man dann vielleicht auch eher suchtgefährdet ist?
Bin ich ziemlich überzeugt, ja. Also nicht, dass das pauschal, aber ich glaube, dass die tatsächlich mehr nach Betäubung sich sehnen als... Ja. Jemand, der das halt einfach lockerer nehmen kann und auch wirklich abgrenzen kann.
Ja. Also, das Leben musste weitergehen. Jetzt hast du sogar eine Familie. Wie lebst du? Von was lebst du? Was hast denn du dann gemacht, nachdem du einigermaßen stabil warst?
Ich wollte dann einfach mich so schnell wie möglich wieder ins Berufsleben zurück. Ich habe mich probiert vom Sozialamt abzulösen. Das ist gar nicht so einfach übrigens. Das ist so ein Integrationsprozess. Und da habe ich eben vollzogen. Ich konnte eine Schuldensanierung machen, von dort Justiz unterstützt. Eine ganz gute Sache. Ich konnte eigentlich meine Altlasten erstaunlicherweise ganz bereinigen. Außer natürlich, ich sage jetzt auch die psychische Schädigung.
Und hast du aber irgendwie auch das Gefühl gehabt, du wolltest deine Erfahrungen weitergeben?
Ja.
an Leute, und vor allem an junge Leute, die ähnliche Probleme haben wie du. Und ich habe das auch irgendwo gelesen. Du hast das Gefühl gehabt, du willst dich da einbringen, aber die Fachleute haben ein bisschen abgewunken und gesagt, auf den haben wir nicht gewartet.
Nein, im Gegenteil. Die Fachleute waren hell begeistert gewesen, wenn ich Auftritte hatte, eine Fachtagungen und so weiter und so fort. Als Ganzes bin ich dann abblockt. Das heisst, es hat dann irgendwie wieder so eine Wendung gegeben, da habe ich gemerkt, jetzt gehen all die Türen zu. Vorher sind
Sie taten so, als existiere ich nicht, habe ich gelesen.
Aber das ist nicht Fachleute, nein. Nein, das ist nicht. Das ist das Gefühl gewesen, als ich als Junkie unterwegs war. Dass ich einfach, also dass man will die Junkies ja nicht sehen. Also,
oder? Gut, also dann bist du also dann irgendwie zum Experten geworden, aufgrund von deiner Erfahrung und nicht aufgrund von einer speziellen Ausbildung?
Nein, eben, und ich würde jetzt nicht sagen Experten, sondern ich habe einfach gefunden, ich möchte meine Sicht auf die Sucht weitervermitteln, weil ich habe immer gehört von Unheilbarkeit und Leben lang und Peng und und das wollte ich nicht mitmachen, weil ich nicht unheilbar krank sein.
Aber du hast ein Zitat noch abgegeben, das mich ein bisschen verstaunet hat. Ich bin überzeugt, dass ich jederzeit wieder süchtig werden kann.
Ja, aber
je nach Situation.
Ja, das ist jetzt halt natürlich im Zug von dem Interview hat das so stattgefunden. Es geht darum, dass ich gesagt habe, dass ich überzeugt bin, dass Sucht heilbar ist, aber ich kann wieder süchtig werden.
Hast du jetzt immer noch Angst, dass es noch mal passieren kann bei dir?
Nein, ich habe nicht Angst, dass ich, also eben im weitesten Sinn, also süchtig. Ich habe immer natürlich noch, Suchtverhalten, das ich ganz klar muss kontrollieren. Aber dass ich in dieser Destruktivitätswelle lande, das ist undenkbar.
Also was hast du für eine Tätigkeit? Du bist, glaube ich, angestellt in einer Institution.
Genau, als Peer, als Erfahrungsexperte.
Peer, was ist Peer?
Peer ist Peer-Bewerbung aus der Soziologie. Peer, also man ist auf der gleichen Ebene. Skater, Punks, Rocker, also wie auch immer. Oder?
Genau.
Das sind Peer-Groups aus der, sag jetzt mal.
Genau, also es ist der, du bist als Peer, gehst du dort, aber du bist ja nicht mehr ein Süchtiger, oder?
Nein.
Und du bist auch kein Peer in dem Sinn.
Ja, aber ich bin näher dran. Also das heisst, ich verstehe und kenne die Welt.
Und wissen das deine Patienten oder die, mit denen du dich unterhalten, wissen die, was du für eine Geschichte hast und hast durch das mehr Glaubwürdigkeit?
Ja, also ich bin natürlich mit meinem Leben und mit meiner Geschichte komplett offen, transparent. Also ich tue sie im Prinzip teilhalle an meinem Genesungsprozess.
Mhm. Aber du hast ja selber 1000 Stunden Einzel- und Gruppentherapie gehabt.
Wo viel mehr.
Oder noch mehr? Eben, also, und das hat dann offenbar lange nicht geholfen. Mhm. Und wieso soll das jetzt helfen, was du jetzt denen vermittelst?
Ich sage nicht, dass das hilft. Es gibt einfach, es könnte so Umdenken geben, weil ich habe das letzte erfahren, dass das in den USA schon absolut ein Alltag ist, dass man die ehemaligen Süchtigen, dass man die, und zwar ganzheitlich, oder? Nicht jetzt einfach als Peer, wo man eine Stunde mit einem Patienten pro Woche kann reden, sondern in das ganze System einbinden. Oder? Jemand, der in einem Gebiet, sagen wir mal jetzt auch politisch, also nicht, dass ich in Politik rede oder so, aber ich habe eine Sichtweise. Und wenn ich mich noch vernünftig artikulieren kann, beziehungsweise auch eine Verarbeitung können vollziehen von meiner Vergangenheit, von meinen psychischen, psychotherapeutischen Sachen, dann habe ich doch etwas zu erzählen.
Eben, du hast etwas zu erzählen, du hast auch Videos gemacht, 250 Videos etc. Hast sogar irgendwie eine Show gemacht, eine Bühnenshow, Lebensbeichte eines Ex-Junkies. Mhm. Also bist du in die Öffentlichkeit gegangen, ist das auch ein Teil von deiner Verarbeitung?
Im Prinzip ganz klar, ja. Ja, ganz klar.
Das hast du gebraucht und das hat dir etwas gegeben und hat dich stärker gemacht.
Es ist für mich ich sage jetzt einmal, ich glaube, es ist nicht um das, nicht um mich als Person, sondern um mich als Mensch gegangen. Ich wollte das, was ich wirklich als Erfüllung erlebt habe in meinem Leben, was mich zum tiefsten Scheiß ausgeholt hat, das wollte ich weiter vermitteln.
Mhm. Und wie sind die Reaktionen?
Hinter verschlossenen Türen sensationell, überwältigend, auch von Fachleuten. Aber wenn es dann darum geht, oh, aber könnte man das, oder würdest du das zugeben öffentlich, dann dann gehen die Türen ganz schnell zu.
Was zugeben?
Ja, eben. Zum Beispiel, dass ich gefragt worden bin, ob wir mich einbeziehen können, das und das Projekt und dort. Da sind 1000 Versprechungen gemacht worden. Melde dich unbedingt. Und also eben auch von Fachleuten, sage ich mal. Und das ist halt einfach, ich bin dann plötzlich, wo ich mich gemeldet habe, bin ich so etwas von abblockt.
Und warum? Wie erklärst du das?
Also was ich zum Beispiel beim YouTube-Kanal erlebt habe, ist, dass es mal einen Peak gegeben hat und dank AI konnte ich wirklich nachher, also rekapitulieren, dass man mich unter dem Ladentisch führen genommen hat, die Schaufenster gestellt hat und dann hat es einen Run gegeben und dann hat man mich wieder zurück unter den Ladentisch da.
Das ist wie wenn man Drogen nimmt, Kokain, ist der Flash dann wieder vorbei gewesen. Genau. Und dann muss man den nächsten wieder haben. Eben, das heisst.
Nein, das ist, eben, dann muss man den nicht haben. Nein, dann ist das ein Akzeptieren und ich sage jetzt mal im kleinen Rahmen wirken und halt einfach Leute, wo sich natürlich halt eben können leisten, weil es zahlt ja keine Kasse.
Naja, ist das nicht. Aber ist das befriedigend für dich, die Arbeit, der Zustand, wo du jetzt bist?
Nein.
Du bist jetzt 51?
Nein.
Nicht?
Nein, natürlich. Ich sage jetzt mal, im mittigsten Sinn, ich habe vorher gesagt, ich kann nicht mehr Radiomoderator werden. Ist das jetzt der Höhepunkt von meinem Leben? Oder? Ich habe eine Tochter, wunderbar, das ist der Höhepunkt von meinem Leben. Im Prinzip kann ich, wenn man so will, alles erreicht.
Also, das ist doch wunderbar. Du hast ja geschrieben oder gesagt heute im Video, liebe Freunde, des gepflegten Abstinentismus. Mein Name ist Mike, ich war süchtig, mit Betonung auf wahr, denn ich habe aufgehört, süchtig zu sein.
Genau.
Und da bist du stolz drauf, natürlich.
Nein, bin ich nicht.
Nicht?
Nein, das ist das Thema, das ich nicht als erstes ausblende. Nein, nicht als erstes, das stimmt nicht. Aber das mit dem Stolz, ich bin nie stolz gewesen, ich bin dankbar gewesen, ich konnte Dankbarkeit können empfinden dafür, ja.
Also ich finde dich sehr sympathisch, okay. Offen, okay. Und eben auch empathisch und wünsche dir weiterhin viel Glück und danke vielmals. Das ist wirklich faszinierend gewesen, wie du offen über das hast alles können erzählen und es auch erklären. Letzter Titel.
Trouble von Cat Stevens, ja.
Das war ein Folge von unserer Serie Best of Doppelpunkt. Nächste Woche mit dem Dirk Bayer, Professor für Kriminologie an der Universität Zürich, einem langjährigen SP-Politiker Hartmut Attenhofer und einem Historiker Oliver Zimmer. Am Mikrofon verabschiedet sich wie immer der Roger Schawinski.
Trouble, oh, trouble set me free. I have seen your face and it's too much for me. Trouble, oh trouble, can't you see? You're eating my heart away and there's nothing much left of me. I drunk your wine, you have made your world mine. So won't you be fair? So won't you be fair? So won't you be kind to me? Just let me go where I have to go there. Trouble, oh, trouble, move away. I have seen your face and it's too much for me today. Trouble, trouble, can't you see? You have made me a wreck. Now won't you leave me in my misery? I've seen your eyes and I can see death's disguise hanging on me, hanging on me. Shattered and tossed and worn, too shocking to see, too shocking to see. Trouble, oh trouble, move from me. I have paid my debt, now won't you leave me in my misery. Trouble, don't want no fight and I-
I haven't got a lot of time.
Doppelpunkt, die legendärste Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio 1. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.